Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Antisemitische Stereotype, die gibt es leider sehr viele. Eines der wirkmächtigsten ist der vermeintliche Rachegott des Alten Testaments. Jahrhundertelang wurde christlicherseits behauptet, wir haben den liebenden Gott, die Juden haben einen Rachsüchtigen. Das ist auch Grundlage von Antijudaismus und Antisemitismus. Tatsächlich ist das jüdische Gottesbild natürlich viel komplexer. Das Verhältnis von Rache und Gerechtigkeit im Judentum ist sehr facettenreich. Yochanan Sheliem hat für uns dazu recherchiert. Gesprochen hat er mit dem orthodoxen Rabbiner Julien Chaim Sosson und mit Miriam Wenzel. Sie ist Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main.
Also der Satz, Auge um Auge, Zahn um Zahn aus der Tora, ist einer der Sätze, die am häufigsten und wahrscheinlich bewusst manipulativ fehlinterpretiert wurden von der christlichen Kirche und in der christlichen Tradition.
Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt am Main.
Der Talmud ist aufgeschrieben, vor 200 nach fängt das an. Also da ist das, was überliefert worden ist und was so gehandhabt worden ist, aufgeschrieben worden.
Julien Sousson, Rabbiner der jüdischen Gemeinde von Frankfurt.
Das heißt, das war die letzten hunderte Jahre vorher auch schon so. Und da ist es ganz klar, Auge, Unterauge, wie es wörtlich heißt, ein, tachat ein, heißt, man hat ein Auge, das man mit einem Auge ersetzt. Also das, was man dem anderen angetan hat an Schaden, muss man versuchen auszugleichen. Und wie geht das? Natürlich nur finanziell. Das heißt, das, was eben an Augenlicht verloren gegangen ist, muss man jetzt irgendwie schauen. Und da gibt es dann Schmerzensgeld und Heilungskosten und Arbeitsausfallkosten und Wertminderung und sogar Schamkosten. Ja? Man schämt sich in der Zukunft so rumzulaufen. Also das ist total ausgeklügelt und würde heute jeder Versicherungsstandard standhalten und hat natürlich gar nichts mit dieser Grundidee von Rache zu tun. Im Gegenteil, das versucht es ja auszuhebeln, dass man sagt, geh eben nicht hin, unrechtig.
Das ist jüdische Tradition, das Verhandeln von Gerechtigkeit.
Die Rache in der Kulturgeschichte des Judentums, das ist ein heikles Thema. Weil Jahrhunderte christlicher Antijudaismus aus dem vielschichtigen Gott der Tora eine simple Rachefigur konstruiert haben, die nicht zuletzt dazu diente und teilweise immer noch dient, sich vom vermeintlich liebenden Gott des Neuen Testaments zu unterscheiden. Aus der jüdischen Tradition, dem Verhandeln von Gerechtigkeit, machte die christliche Kirche die Rache. Und mehr noch.
Im Mittelalter werden zu der Idee des rächenden Gottes das Narrativ des rächenden Volkes gedacht. Und eben dieses rächende Volk, die rachsüchtigen Juden und Jüdinnen und Juden bekommen in den Mythen von den Brunnenvergiftungen und der Ritualmordlegende ein Bild. Und eben dieses Bild ist natürlich eines, was Ängste mobilisiert und dann quasi zu Pogromen auffordert.
Julien Sousson, der Frankfurter Gemeinderabbiner, zitiert Rabbiner Sachs, den erst 2020 verstorbenen Oberrabbiner von England, der erklärte,
dass eigentlich es sehr tragisch und traurig ist, dass das Christentum diesen Unterschied gemacht hat zwischen dem Rachegott des Judentums und dem liebenden Gott des Christentums. Weil es ist ja ein Gott. Also wenn wir an denselben Gott glauben, dann ist eben, gibt es beide Facetten des einen Gottes, aber nicht, dass es zwei unterschiedliche Götter sind. Und das Interessante ist, dass im Namen des Judentums sehr viel weniger Gewaltverbrechen verübt worden sind als im Namen des Christentums. Und er stellt jetzt eine relativ steile These auf und sagt, wenn ich als Mensch sozusagen meine Rache Gott überantworte, dann ist er dafür zuständig, nicht ich. Dann muss ich das nicht selber tun. Wenn ich aber einen liebenden Gott habe, dann denke ich mir vielleicht, dann muss ich ja selber für Gerechtigkeit sorgen und greife dann womöglich selber zur Waffe. Und er sagt, insofern hat sich die Geschichte offensichtlich unterschiedlich entwickelt. Der eine spricht zwar vom liebenden Gott, handelt aber rachsüchtig und der andere spricht vom rachsüchtigen Gott, handelt aber dann wieder liebevoll.
Rache und Gerechtigkeit. In der jüdischen Kulturgeschichte ein Wortpaar mit einer spannungsreichen und weithin unbekannten Beziehung. Dabei lässt sich diese Beziehung schon an sehr alten Texten studieren, etwa der Geschichte der jüdischen Witwe Judith, erläutert Julien Sousson.
Gerechtigkeit und Rächen, wir kennen das von Judith, wo Gefahr abgewendet wird. Also wir haben natürlich auf der einen Seite das Verbot des sich Rächens, auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch das Gebot, sich A, selbst zu schützen. Also im Judentum gibt es 613 Gehirn Verbote und ich muss alle übertreten, um mein Leben zu retten. Man hat das Recht natürlich der Selbstverteidigung. Das gilt aber nicht nur für mich, sondern auch für andere. Stehe nicht still beim Blut deines Nächsten heißt, wenn ich sehe, wie ein Mörder einen anderen verfolgt und gerade ihn töten will und ich habe keine andere Chance, als die Situation zu beheben, als den potenziellen Mörder umzubringen, dann gilt auch das. Also der Schutz für andere gilt im Judentum auch. Bis hin zu einer sehr drastischen Tat. Und wenn Judith eben diesen Mord letztendlich oder dieses Töten vollzieht, dann ist es, um das jüdische Volk zu schützen vor diesem Gewalttäter.
Ein anderes Beispiel Lilith. Eine Figur, die in der Kulturgeschichte des Judentums in den vergangenen gut zwei Jahrtausenden eine faszinierende Karriere vorzuweisen hat. Aus dem weiblichen Dämon sumerischer Tradition wurde in der jüdischen Überlieferung die legendäre erste Frau von Adam, die aus dem Paradies vertrieben wurde, weil sie sich ihm nicht unterwarf und die vor 5 Jahrzehnten als Feministin wieder auferstanden ist, erklärt Miriam Wenzel vom Jüdischen Museum Frankfurt. Aus der Rachefigur wird die Feministin, die für Gerechtigkeit steht.
Also Lilith wird wiederentdeckt, neu entdeckt, ist eine der Figuren der jüdischen Legenden, die eine andere Bedeutung bekommen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und eben diese Bedeutung, dass quasi aus der Dämonin, die sich für Unterdrückung rächende Feministin wird. Und es gibt ein Jewish Women's Magazine namens Lilith. Es gibt Darstellungen von Lilith, wo sie dann quasi auch noch Vampirin wird und alle möglichen Narrative. Und es gab Frauenbuchläden, die Lilith heißen. Und etwa dieses Jewish Women's Magazine erzählt auch ganz groß die Geschichte von Frauen, die gegen Nazis gekämpft haben.
Das Thema Rache hat auch emanzipatorisches Potenzial. Es rührt an die Selbstermächtigung, meint Miriam Wenzel, die zum Thema Rache eine Ausstellung am Jüdischen Museum in Frankfurt konzipiert hat, unter anderem mit dem Lyriker Max Czolek.
Diese Ausstellung gehört einer jungen, neuen Generation, die ein neues Selbstverständnis in Deutschland artikuliert. Und dieses Selbstverständnis emanzipiert sich aus der Zuschreibung, Opfer zu sein. Es artikuliert tiefe Ambivalenzen im Verhältnis zur deutschen Gesellschaft, aufgrund der Kontinuität rechtsextremen Terrors und antisemitischer Gewalt. Und es artikuliert aber auch ein neues Selbstbewusstsein, ja, mit Blick auf die eigene Tradition und das eigene Jüdischsein. Und der Philosoph Fabian Bernhard, der ein Buch zu dem Thema gerade geschrieben hat, sagt, Rache ist so etwas wie die dunkle Seite der Gerechtigkeit oder das Verdrängte der Moderne.
An einem Punkt der Ausstellung öffnet sich der Raum zu einer gigantischen Wandzeitung, wie sie vor 50 Jahren in jedem Studentenhaus zu sehen war. Über 3 Wände wird das Flehen von Ermordeten, ihr Leiden doch zu rächen, großformatig plakatiert.
Und eben diese letzten Zeugnisse der Ermordeten, das war ein Moment in der Arbeit an der Ausstellung, der uns auch wirklich angefasst hat, rufen sehr häufig in den letzten Sätzen nach Rache. Und das zeigen wir in einer sehr konzentrierten Form und stellen das erstmal so in den Raum.
Miriam Wenzel nennt ein lebendes Beispiel. Doron Kiesel, der Frankfurter Bildungswissenschaftler und wissenschaftliche Direktor der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland.
Doron Kiesel hat bei der Pressekonferenz zur Eröffnung gesagt, dass als er mit 10 Jahren und seinen Eltern aus Israel hierher gekommen ist, und dann erfuhr, dass seine Großeltern in Auschwitz ermordet wurden, er mit 14 den Beschluss gefasst hat, Rache an den Mördern seiner Großeltern zu üben, die also zu finden und umzubringen. Und ich denke, es gibt unter den Nachfahren der Überlebenden diese Fantasien oder diese Beschlüsse. Es wurde Jahrzehnte nicht über sie gesprochen.
Facettenreich ist diese Ausstellung, die eine ganze Reihe von antisemitischen Mythen korrigiert. Das Attentat von Herschel Greenspan, das den Nationalsozialisten als Vorwand für das lang geplante Pogrom diente. Die Geschichte von Nakam thematisiert, deren Vergeltungspläne nach dem Krieg von der jüdischen Haganah vereitelt worden sind, und die Pessach-Geschichte, in der Gott sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit und die Sklaventreiber tötet. Das Fest, das heute in der gesamten jüdischen Welt begangen wird. Die Rache als göttliche Macht, als letzten Willen von im Lager Ermordeten und auch als individuelles Ressentiment.
Es geht uns darum, darzustellen, dass es wenige Rachehandlungen gegeben hat von Juden gegen Nationalsozialisten. Die wenigen, die wir kennen, haben wir auch dargestellt. Es gibt auch Namenlose, die haben wir nicht dargestellt. Und wir bringen das Ganze ja in einen Zusammenhang, und zwar in den Zusammenhang mit den letzten Zeugnissen der Ermordeten.
Die Ausstellung Rache, Geschichte und Fantasie ist noch bis Mitte Juli zu sehen im Jüdischen Museum Frankfurt am Main. Das war ein Beitrag von Johanan Scheliem.